Der Text, der Josua-Text, der hat mich so angesprochen, weil er so ein Vorläufer für das ist eigentlich, was ich gemerkt habe und was ich erkannt habe, was ich gelesen habe. Und bei der Vorbereitung, naja, versuch mal mit Beispielen darzustellen, unter der Vorschrift, alles dran, alles drin und Extras. Stellt euch doch mal vor, jemand schenkt euch einen hochkarätigen Computer, der alles, was ein Computerfreak sich wünschen kann, kann. Und du fragst, echt? Geschenkt? Wirklich? Oder ein Auto, na, bekommt einen voll ausgestatteten Wagen hingestellt mit den Worten, der gehört dir. Und du fragst, umsonst? Klar, komm zurück. Dazu noch Steuerversicherung, sämtliche Inspektionen, Wartungen inklusive. Ach ja, ich hätte es beinahe noch vergessen. Papiere hier sind und lebenslang gültige Tankkarte. Da bist du doch hin und weg, oder? Ja, aber nach der ersten Begeisterung kommt so ein bisschen Ernüchterung, nämlich ein Haufen Arbeit. Man muss diese technologischen Wunderwerke da auch kennenlernen. Also mein nicht mehr ganz taufrischer Forrester, der hat auch schon 150 Seiten Bedienungsanleitung. Ich möchte nicht wissen, wie umfangreich so etwas für ein deutsches, voll ausgestattetes Premiumfahrzeug ist. Und für Computer oder Smartphone, da liegt keine Bedienungsanleitung mehr bei. Toll? Nee. Aber der Hinweis, klicken Sie hier auf diese PDF-Datei, 300 bis 500 Seiten, runterladen. Und wenn du dann das gesamte Mäusekino, wie ich es bei den modernen Geräten gerne nenne, nutzen willst, solltest du mit dem Lesen anfangen. Und so ungefähr kam ich mir vor, als ich mich in den heutigen Predigttext vertiefte. Moses, ich darf dich bitten.
Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn.
Epheser, bitte um Verzeihung, Epheser 1, 3 bis 21.
Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit und das Evangelium eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen, indem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen.
Ja, der Epheserbrief. Ein Beispielbrief, was man alles bekommen kann, was man alles haben kann in Christus. Und Paulus, also als erstes mal allgemein der Epheserbrief als erster Punkt. Paulus, der Verfasser des Epheserbriefes, verbrachte 3 Jahre in Ephesus und verbreitete die Botschaft von Jesus Christus. Es war ein fruchtbarer Dienst. In Apostelgeschichte 19, Verse 8 bis 40 kann man lesen, was da passiert ist. Ich lese die Verse 8 bis 10. Er ging aber in die Synagoge und sprach freimütig 3 Monate lang, indem er sich unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Als aber einige sich verhärteten und ungehorsam blieben und vor der Menge schlecht redeten von dem Weg, trennte er sich von ihnen, sonderte die Jünger ab, unterredete sich täglich in der Schule des Tyrannus. Dies aber geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als auch Griechen, das Wort des Herrn hörten. Lange Zeit, 3 Jahre lang, und dann ging es weiter. Man sieht auch den Epheserbrief oftmals als allgemein gehalten an, als sei er so etwas wie ein Rundbrief an die Gemeinden in Kleinasien. Und man kann auch, es gibt auch mehrere Möglichkeiten der Einteilung. Eine wäre in 2 Teile. Einmal Kapitel 1 bis 3, was die Gemeinde und der einzelne Gläubige bereits erhalten haben. Die einzigartige Stellung der Christen als ein neues Volk, weder jüdisch noch heidnisch, ein Gesamtvolk, ein Volk mit himmlischen Segnungen, himmlisches Volk, im Gegensatz zu Israel als Gottes irdisches Volk mit speziell irdischen Segnungen. Es klingt ja auch in Josua 1 schon ein klein wenig an, was alles schon das Volk Israel bekommen konnte. Und so geht es dann auch weiter im Neuen Testament. Und der zweite Teil ist die daraus folgende Umsetzung in den Kapiteln 4 bis 6 der Umsetzungen im Leben des einzelnen Gläubigen, der Gemeinde, im täglichen Leben. Und wenn man genau hinschaut, Kapitel 4 beginnt mit dem Wörtchen nun. Also Folgerung. Wir können auch sagen, es ist die Lehre von der Gemeinde in Christus 1 bis 3 und dann das Leben der Gemeinde Christus in uns. Die Gemeinde als Leib Christi. Es gibt auch eine Dreiteilung basierend auf dieser Zweiteilung. Dann ist dann der letzte Teil, Kapitel 6, 10 bis 24 beschreibt Paulus dann den Kampf, sehr anschaulich, den Kampf der Gemeinde. Also, dass es nicht umsonst ist, was dann von 4 bis 6 ist, dass es auch dann knackig zur Sache gehen kann, um das dann auch durchzustehen. Es ist so schön, Watchman Nee hat auch unterteilt in das Kapitel 1 in Sitze. Hör dir mal an, was du schon hast. Und dann im zweiten wandle. So, und jetzt machst du dich auf den Weg, entsprechend was das Ganze angeht. Und das dritte stehe. Verteidig das in dir, was du da gehört hast und wie du da jetzt dazu stehst. Also der dritte Teil, da geht es um die Macht dieser Stellung gegenüber dem Feind. Man könnte es jetzt noch weiter ausführen. Das Schöne ist ja, dass im Kapitel 1 von Segnungen auch die Rede ist. Kommen wir gleich noch drauf. Da heißt es ja im Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch ihn mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. Dem ganzen geistlichen Segen. Es ist alles da. Und dann im zweiten Teil des Kapitel 1, Vers 15, Dank und Fürbitte des Paulus, dass das Geheimnis dann offenbart werden soll. Man könnte als Leitgedanken des Epheserbriefes ja auch formulieren, vom Glauben an Jesus zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Also zum zweiten jetzt, was haben wir denn schon bereits? Ich sprach ja vorhin von der PDF-Datei, Bedienungsanleitung. Alles da. Du hast alles in Händen. Du hast alles, du brauchst mehr nicht. Aber wie geht man jetzt damit um? Paulus preist in Kapitel 1, die Versen 3 bis 6 Gott für das, was er mit uns und für uns getan hat. Gepriesen sei der Gott, unser Vater, unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Jede geistliche Segnung wirksam im Heiligen Geist, wie Johannes in Johannes 14, Vers 16, Jesus schon sagt, 16 und 17, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Jede geistliche Segnung der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien, in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft oder Kindschaft durch Jesus Christus. Vorherbestimmt. Römer 8, 29 und 30, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das müssen wir mal reinsinken lassen. Damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern, die er aber vorbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Dieses Füllhorn zu heben, dieses Füllhorn, da alles rauszuholen, das bedeutet schon was, denke ich mal. Aber wozu das Ganze eigentlich? Wozu vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus? Für sich selbst, geht es im Vers 5 weiter, für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. Da müssen wir uns mal rückbesinnen auf 1. Mose 1, 26 und 27. Ich lese nur 27. Und Gott schuf den Menschen in zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Wir Menschen wurden geschaffen als Gegenüber Gottes. Er wollte ein Du haben, ein Gegenüber. Das ist unsere Stellung. Und unsere Erfüllung allein finden wir in der tiefen Liebesbeziehung zu ihm. Kann man auch nachlesen im Psalm 42, 2 und 3. Also, wozu hat Gott das gemacht? Für sich selbst. Für sich selbst. Ich finde, das stellt einen Wert dar, den wir gar nicht ermessen können. Und dann ab Vers 7 bis 14 zählt Paulus auf, was wir bereits mit der Erlösung erhalten haben. Sozusagen bereits in Händen halten. Ich muss auch noch dazu sagen, mal zwischendurch einschieben, die Verse 3 bis 14 sind im Griechischen ein einziger Satz. Ein einziger Satz. Salopp gesagt, Paulus kommt hier in eine Logorrhoe des Preisens hinein, dass er gar nicht mehr aufhören kann. Alles in einem Satz sagt. In ihm, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat, in ihm für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen in den Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist. Alles zusammenzufassen in der Verwaltung. Das ist schon mal eine Vorausschau auch darauf, wenn Jesus wiederkommt, dass er uns mit einbezieht in die Herrschaft, ins Regieren. Und wenn ich mir überlege, dass ich diese Verantwortung dann mal bekomme und alles, was ich dazu tun muss, ist zu sagen, ja, Herr, ich möchte gefüllt werden. Ich möchte dazu befähigt werden von dir. Ich brauche also nicht eine riesige Bedienungsanleitung lesen. Ich kriege sie letzten Endes, Buchstabe für Buchstabe kriege ich sie vorgelesen und verinnerlicht von ihm. Und dann kommt's, und in ihm haben wir auch im Vers 11 ein Erbteil erlangt. Und das ist das Schöne auch. Im Alten Testament Erbteil. Erbteil für das Volk Israel, aber Erbteil Gottes ist ja dann auch das Volk. In 1. Könige 8 heißt es in Versen 51 und 53, denn sie sind dein Volk und dein Erbteil, das du aus Ägypten mitten aus dem Eisenschmelzofen herausgeführt hast. Gottes Erbteil. Denn du hast sie für dich zum Erbteil ausgesondert aus allen Völkern der Erde, so wie du durch deinen Knecht Mose geredet hast, als du unsere Väter aus Ägypten herausführtest. Herr, Herr, heißt es im Vers 53. Und dann kommt noch etwas, das bezieht sich dann auch schon im Alten Testament auf uns. Psalm 33, Vers 12. Glücklich die Nation, deren Gott der Herr ist, das Volk, das er sich erwählt hat zum Erbteil. Ja, ja, Israel, aber glücklich die Nation. Und Apostelgeschichte 20, Vers 32 geht es dann weiter im Neuen Testament. Nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Galater 4, Vers 7. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn, wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Und in Kolosser 1, Vers 12 schreibt Paulus, dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Ein Erbteil, das Gott sich selber gemacht hat auch. Und ich finde das so sehr schön, dass auch im Alten Testament eine Projektion schon auf Jesus existiert, was dieses Erbteil angeht. Der Psalm 21. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Dann redet er sie an in seinem Zorn. In seiner Zornglut schreckt er sie. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen. Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern wie Töpfergeschirr, sie zerschmeißen. Schon im Alten Testament sind wir Jesus verschrieben worden. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, Vers 11, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Während Israel im Alten Bund ausschließlich Gottes Volk war, sind es die Gläubigen, die Heiligen, in Jesus Christus. Warum? Damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir schon vorher auf den Christus gehofft haben. Gottes Herrlichkeit haben wir bekommen. Wir besitzen sie. Gottes Herrlichkeit, das beschreibt die Fülle seiner Majestät, die Größe seiner Allmacht. Ist es aufgeführt in 2. Mose 19, Vers 16. Die Beständigkeit seiner Treue nach 2. Timotheus 2, Vers 13. Seine furchterregende Heiligkeit in Hosea 11, Vers 9. Das Meer seiner Liebe ist beschrieben in 1. Johannes 4, Vers 16. Und seine Geduld, Römer 2, Vers 4 führt das aus. Und die Weite seiner Weisheit, wie es in Jesaja dargestellt ist, Jesaja 11. Und die Tiefe seiner Güte, aber auch die kompromisslose Gerechtigkeit, den zu fürchtenden Zorn Gottes nach 5. Mose 7, Verse 9 und 10. Und Gottes Herrlichkeit, dieses ganze Füllhorn der Vollkommenheit Gottes zu erkennen, ist doch eigentlich unser Bedürfnis, das Bedürfnis eines jeden Menschen. Warum gehen sonst so viele Leute auf Suche? Suchen Sinn in ihrem Leben. Wir kennen das alles, Esoterik, Nihilismus. Sie sagen, es ist nichts, aber dieses Nichts ist doch etwas. Irgendwas muss doch da sein. Wissenschaft würde doch nicht forschen. Es wird doch nicht weitergehen. Und nach dieser Forschung kommt die Gegenforschung. Wir sind zu weit gegangen. Wir müssen da was machen. Wir müssen. Es geht immer weiter. Wir sind noch nicht am Ende. Wie viele schwarze Löcher gibt es? Urknall, ja oder nein? Was war vor dem Urknall? Fragen über Fragen über Fragen. Sokrates sagte, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und er hat den Leuten immer Fragen gestellt. Fragen gestellt. Und immer sagten sie, ich weiß es nicht. Bis es ihn dahin gebracht hatte, siehste, du weißt es nichts. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Aber das weiß ich ganz besonders. So hat er sich dann ausgedrückt praktisch. Und wir sollen zum Preise seiner Herrlichkeit, die wir schon vorher auf Gott gehofft haben. Wir sind ja als Christen keine Anfänger im Glaubensleben. Und wer am Glauben am Anfang ist, der bemüht sich immer weiter und immer weiter vorwärts zu kommen. Der möchte mehr haben. Am Anfang meines Glaubenslebens, da habe ich natürlich so selber gewirkt und habe selber versucht, das Ganze in die Hand zu nehmen. Und diese übernatürliche Herrlichkeit und Macht Gottes verblasste dann irgendwann mal zu Kopfwissen. Wie geht's denn jetzt weiter? Es verkümmerte. Über das, was ich zwar etwas hören oder lesen kann, aber es hat keine Wirkung mehr auf mich. Wie geht das weiter? So etwas passiert, wenn ich mich womöglich zurückziehen will nach Enttäuschungen, wenn mir irgendein Leid zustößt. Wir kennen ja das Gleichnis vom Sämann, das Jesus ausspricht. Wenn wir unerwartete Lasten haben, die mich auf Dauer drohen auszulagen. Ich arbeite womöglich zu viel. Und dann Seele und Beziehungen verkümmern dann auf Dauer auch. Oder andersrum, ich lasse es mir gut geben, lasse es krachen. Lust und Laune treiben mich. Manchmal gibt es auch gar keine Erklärung für die Wirkungslosigkeit des Wortes Gottes in meinem Leben. Jeder Christ erlebt mal Wüstenzeiten, in denen uns die herrliche Wirklichkeit Gottes sehr weit weg scheint. Sätze in der Bibel, Lieder, die ich singe, Predigten, die ich höre, können sich für mich leblos anfühlen. Sie sind wie Sätze, die ein Land beschreiben, das ich wohl kenne, aber in dem ich selber nicht mehr zu Hause bin, womöglich. Und die Gefahr dabei ist, dass ich mich in diesen Zustand festsetze. Das ist das Gefährlichste und halte es womöglich für normal. Ich habe das auch gehabt und irgendwann traf mich da mal wieder ein Wort. 100 Mal gelesen, beim 101. Mal habe ich gedacht, wow. Dann fiel endlich der Groschen. Dann kam die große Freude darüber, dass ich es gemerkt habe. Und in vielen Fällen auch gleichzeitig die Scham, dass ich auch gesagt habe, Herr Jesus, da habe ich dir nicht vertraut. So kann das nicht weitergehen. Die Bibel zeigt uns auf, dass diese Wirklichkeit Gottes, auch wenn sie uns fern oder sogar nicht existent vorkommt, dennoch nicht bei uns ist. Paulus führt weiter aus in seinem Gebet, in seiner Anbetung. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Versiegelt mit dem Heiligen Geist, das Versprechen Jesu Christi. Nun bleibt Paulus bei diesem Dank nicht stehen. Er fährt in seinem Brief an die Christen in Ephesus fort, gibt zu verstehen, dass Glauben, Lieben doch nicht das Ende sind. Also die Dimension christlichen Lebens größer ist als Glaube und Liebe. Und da ist dann die Hoffnung auf das großartige und überreiche Leben, das Gott für uns mit Jesus bereithält. Das, was wir erben werden, überragende Größe seiner Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt, ihn zugleich mit derselben Kraft ausgestattet hat, gegen die nichts ankommt. Und Paulus geht jetzt nicht hin und sagt, jetzt hört mir mal gut zu. Funktioniert folgendermaßen. Nein, Es geht um etwas, das nur Gott eröffnen kann. Paulus wurde es eröffnet und er kann es letzten Endes gar nicht so richtig ausdrücken. Und deswegen formuliert er ein Gebet. Das ist der dritte Punkt, was wir noch bekommen können, bekommen sollen. In den Versen 15 bis 19 betet Paulus, dass Gott uns auf dieser Grundlage befähigt, ihn besser kennenzulernen. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken, und ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Weisheit, euch gebe Geist der Weisheit. Nicht vergessen, mit dem Heiligen Geist sind wir versiegelt. Im griechischen Grundtext fehlt der bestimmte Artikel vor dem Wort Geist. Sondern es geht um Geist der Weisheit. Erkennen. Rausfinden. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, der Heilige Geist ist hier nicht gemeint. Wir haben ihn ständig bekommen. Im Alten Testament war er zuweilen da und wieder weg. Und das ist unser besonderes Vorrecht, das wir permanent haben. Dass wir den Geist oder dass wir Geist der Weisheit und Offenbarung in der Kenntnis seiner selbst erhalten. Gottes selbst. Geh nochmal zurück zu Vers 9. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben nach seinem Wohlgefallen, dass er sich vorgenommen hat, in ihm für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen, in dem Christus, das, was in den Himmel, das, was auf der Erde ist, in ihm. Gott will, dass wir, seine Kinder, ihn immer besser kennenlernen. Das ist unsere Berufung. Und Paulus führt weiter aus. Das ist für mich dann auch, da geht es dann so richtig ins Eingemachte. Ich habe diese Verse von 17 bis 19 versucht, auswendig zu lernen. Ich hake da immer wieder. Hakt er immer, das ist für mich wie im Englischunterricht gewesen. Unterrichtest du 34 Jahre und 34 Jahre lang gibt es immer 3, 4, 5 Vokabeln. Die musst du jedes Mal nachlesen bis zur letzten Stunde, die du gibst. Er erleuchtet die Augen eures Herzens. Paulus war sie mit. Es ist bemerkenswert, dass er das sagt. Für einen Semiten ist das Herz, also ein Juden, das Herz symbolisch verstanden, die Mitte, der Kern einer Person. Hier liegt das Zentrum des Denkens und Wollens. Es ist ja so, dass heutzutage es oft heißt, ja Moment mal, Gefühl und Verstand, das müssen wir immer säuberlich trennen. Nein, im Herz ist das nicht so. Auch vom jüdischen Verständnis her ist das nicht so. Es gehört zusammen. Natürlich, worauf wir achten sollen heutzutage, es gibt teilweise die Überbetonung des Verstandes. Dann bleibt es beim Kopfwissen. Und dann das andere Extrem, die Überbetonung des Gefühls. Dass Gott erfahren, Gott erleben, sich dann äußert in praktisch inneren seelischen Befindlichkeiten. Und das ist es auch nicht. Und das ist es ja auch, erleuchtet die Augen unseres Herzens, da gehört auch dazu, dass wir die Balance finden. Können wir drum bitten. Also der Sitz von Herz, der Sitz von Charakter und Gefühl, Verstand, das gehört zusammen, das ist unser Herz. Und die Trennung kam erst eigentlich im Hellenismus, dann in der griechischen Lehre auf und hat sich bis heute gehalten. Und wozu das Ganze? Erleuchtung der Augen des Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, ihn besser kennenzulernen. Was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Reichtum dessen, was wir bereits bekommen haben durch Jesus Christus. Augen auf. Und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Überlegt mal, ihr habt, gehen wir mal in den physischen Bereich, ihr habt da eine Truppe von 1,90 Meter großen Football-Playern. Solche Schränke stehen euch zur Verfügung. Geht ihr hin und sagt, helft mir mal. Das ist doch unser Problem im übertragenen Sinne letzten Endes. Dass wir nicht drangehen. Und deswegen finde ich es eigentlich auch so schön, haben wir auch zu eigen gemacht, Philipper 2, Vers 5, habt die Gesinnung, die in Jesus Christus auch war. Denn der hat sich ja immer ausgestreckt. Gottes Sohn und gleichzeitig Mensch. Und als Mensch musste er sich an Gott wenden und musste die Kraft holen, angefangen bei den Versuchungen in der Wüste. Und dann ging es immer weiter, dann wie er auch angefeindet wurde. Und wie es ihm immer bewusst war, die Menschen müssen mich und den Vater besser kennenlernen. Die Frau am Jakobsbrunnen. Wie, du bittest mich um was zu trinken, der du ein Jude bist, der mit den Samaritanern überhaupt nichts zu tun haben will. Weißt du, was du da machst? Ja. Ich will dir was geben. Also, wir sind lebenslang aufgefordert, zuzunehmen in Erkenntnis. Im Kolosserbrief nennt uns Paulus dieses höchste Berufung eines Christen. Es ist die Erkenntnis Gottes, Kolosser 1, Vers 10. Und er spricht hier im Epheserbrief von der Erkenntnis des Vaters der Herrlichkeit. Und was Paulus das bedeutet hat, schreibt er ja in Philipper 3, 7 und 8. Was mir Gewinn war, habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Also lassen wir unsere Herzensaugen erleuchten, der Berufung gerecht zu werden, damit wir eine Hoffnung haben, der Berufung, ihn besser kennenzulernen, die Herrlichkeit des Erbes zu erkennen. Alles bereits da. Das Testament ist gemacht. Wir nehmen es eines Tages ganz und gar in Anspruch bzw. in Besitz. Wir haben es ja, Vater unser, gehört. Dein Reich komme, es ist schon da. Die Schätze gilt es zu heben, die darin verborgen sind. Und Paulus schließt gewissermaßen einen Kreis in den Versen 20 bis 23 unseres ersten Epheserbriefes, indem er sagt, warum wir in Jesus alles bereits haben und es sich somit lohnt, Gott in seiner Vollkommenheit mehr und mehr kennenzulernen. Er sagt hier, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Das Zeugnis dessen ist bereits da. Gott hat bereits gehandelt. Macht euch das bewusst. Und er ist hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft, jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in den zukünftigen genannt werden wird. Und da sind wir auch dann dabei. Es lohnt sich also für uns, das Gebet des Paulus zu unserem Gebet zu machen. Und als Folge wird uns Gott durch den Heiligen Geist immer mehr dazu führen, ihn besser kennenzulernen. Und ich muss dann immer wieder fragen, ich habe ja immer wieder Rückschläge, wie ist das denn in meinem Leben? Wie ist es in deinem Leben? Wenn du deine Bibel liest, Predigt hörst, die Gottes Wort in den Mittelpunkt stellt, hörst du dann die Offenbarungen Gottes und Gottes Weisheit? Wenn nicht sofort, vielleicht später? Das ist dieses ständige Dranbleiben. Was geschieht denn dann? Macht es Eindruck auf dich? Bewegt es dich? Weckt es in dir Hunger nach mehr? Lässt es dich staunen über deinen Schöpfer? Führt es dich zum freudigen Lob deines Gottes? Verändert oder bereichert es deine Beziehung zu deinem Schöpfer? Wenn du das so erlebst, dann ist das der Geist Gottes, der in dir wirkt, Jesus zu verherrlichen. Das ist, wozu er gesandt ist. Johannes 16, Vers 14. Und ich denke auch immer mehr, weckt den Hunger nach mehr. Die Erkenntnis Gottes und die Erkenntnis Jesu Christi führt bei mir immer mehr dazu, immer mehr zu sehen, Es wird immer weniger als das. Es wird immer weniger, was ich letzten Endes kann, was ich weiß, was ich drauf habe. Und ich möchte immer mehr haben und ich möchte immer mehr von dir, Herr Jesus Christus, haben. Ich möchte immer mehr von deiner Fülle haben. Ich möchte immer offener sein. Man möchte fast sagen, so im übertragenen Sinne, im menschlichen Bereich, bohr mir ein Loch in den Kopf und wo rein. Aber unten bis durch ins Herz. Weil es ja das Zentrum dann auch des Handelns wird. Also wenn wir das erleben, dann ist der Heilige Geist wirksam und Paulus kann hier ein gewaltiges Vorbild sein. Mach es wie Paulus zu einem ständigen Gebetsanliegen. Bete für dich und bete für uns als Gemeinde dann auch. Auf eine Sache möchte ich aber jetzt ganz bewusst nicht abheben, nämlich zu sagen, alles, was du dafür tun sollst, um Gott besser kennenzulernen. Du musst dies, jenes, das und solches. Hat Jesus ja auch nicht gemacht. Ich habe ja gesagt, er war situationsbezogen und hat dann entsprechend agiert. Manchmal reagiert, aber meistens agiert. Er wusste, was wann dran ist. Warum? Durch die ständige Verbindung. Bei uns kommt das unheimlich schnell. Ein guter Christ tut dies, jenes, das und solches und lässt solches sein. Dann kommen schnell Stereotype auf. Dann macht man eine Schublade auf. Habe ich schon gehört, funktioniert so. Merkt es am besten immer in unserer Ehe. Wir erzählen uns was gegenseitig. Ilse erzählt mir was und ich will schon, also muss jetzt nichts Geistliches sein. Ich hake sofort bei was ein. Dann sagt sie, lässt du mich mal ausreden? Und so ist es doch letzten Endes auch mit der Schrift. So ist es mit Jesus. Lass mich doch ausreden. Ich habe doch viel mehr für dich dabei, als dein Schubladendenken. Und lassen wir uns auch bitteschön nichts aufbürden. Gott hat jeden von uns als Individuum geschaffen, was aber nicht heißt, dass du ein Individualist sein sollst. Denn heutzutage ist es ja auch so, dass viele Leute denken, na ja, wir können das Wort Gottes ja auch weiter glauben, weiterdenken. Muss denn Altes und Neues Testament gleichwertig sein? Ich denke, für uns gilt das Neue Testament. Ihr kennt das alles, die Klitterung, Zersplitterung des Wortes, Liberalismus. Da kann man nur sagen, wer als Christ mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Der ist irgendwann nicht mehr da. Jesus hat schon in den Evangelium dargestellt, auf vielfache Weise in unterschiedlichen Situationen zu agieren, zu handeln. Er war immer in der Kontrolle. Und so stellt uns Paulus hier in den Versen 3 bis 14 vor Augen, was wir schon haben, bereits in Händen halten. Ich sprach am Anfang von den großen PDF-Dateien. Und dann in den Versen 15 bis 19 können wir dadurch Gott immer besser kennenlernen. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Er gibt, dass wir wirklich Zeile für Zeile auf Anhieb verstehen können. Und das ist das Schöne am Epheserbrief. Wir haben alles bekommen. Wir können uns drauf verlassen. Gehen wir dran, dass wir Gott dann auch immer besser kennenlernen. Und ich denke auch, ich habe es für mich als Gebet auch schon formuliert, dass ich gesagt habe, ich möchte das immer beten, dass ich tatsächlich Jesus, dass ich Gott immer besser kennenlerne. Warum? Es kommt einmal eine Zeit, da werden wir mit ihm zusammen sein und werden mit ihm zusammen regieren, verwalten. Und dann lohnt es sich doch, ihn auch besser kennenzulernen. Und das andere ist auch noch, hier auf Erden, wir haben unsere Sorgen und Nöte, wir wissen nicht noch, was auf uns zukommt. Es hat immer wieder Zeiten der Nöte gegeben, die Kriege, die Weltkriege und dergleichen mehr, sodass unser Herz auch bibbert. Dass wir nicht wissen, wie kalt wird es im Winter bei uns zu Hause zum Beispiel. Und wenn wir Jesus immer besser kennenlernen und uns auf ihn verlassen können, dann können wir diese Zeiten auch immer besser durchstehen und festbleiben. Dann sind wir tatsächlich im Gleichnis des Sämanns diejenigen, die einen guten Boden haben, wo die Saat drauf fallen kann. Es lohnt sich, sich danach auszustrecken. Ich wünsche es dir, ich wünsche es mir, ich wünsche es uns allen. Amen.